Jede Frau ist einzigartig. Ein Podcast zu Themen deiner Frauengesundheit mit Nadine Kraft und Dr. Daniela Ludwig. Wir wollen dich mit diesem Podcast informieren, inspirieren und für deine Gesundheit begeistern. Denn auch du bist einzigartig.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Podcast rund um die Frau, denn wir sind alle einzigartig. Hallo Daniela.
Hallo Nadine.
So schön, dich heute wiederzusehen.
Das kann ich genau dir zurückgeben. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, heute geht es um ein Thema, wir steigen auch direkt ein, was jetzt ja nicht so schön ist, aber ich finde wichtig, darüber zu reden, da es doch mittlerweile einige betrifft. Wir reden über Brustkrebs. Ich selbst habe eine Freundin gerade aktuell begleitet in den Weg vom ersten Tag des Feststellens bis jetzt mit Chemo, mit OP, mit viel Tränen. Aber kann glücklicherweise sagen, sie ist jetzt, wie sagt man dann?
Über den Berg.
Über den geheilt. Berg, geheilt. Ja, genau, so soll es auch bleiben. Ihr geht's gut und muss aber sagen, ich war sehr erschrocken. Sie war, ist auch noch sehr jung eigentlich. Und ab dem Zeitpunkt, vielleicht war ich dann auch einfach ein bisschen sensibler dafür, habe ich es nur noch gehört. Von jeder Ecke. Junge Frauen.
Philipp, es kommt überall, ja.
Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, dass bei dir in der Praxis auch mehr Frauen sitzen mit Brustkrebs?
Also auf jeden Fall ist es bekannt, es ist häufig und ich natürlich begleite ich auch und habe sowohl in meiner Zeit früher in der Klinik, ich habe auch eine Weile ja im Brustzentrum gearbeitet.
Ach ja? Okay.
Und dann jetzt auch in der Praxis begleite ich immer wieder Frauen, jeden Alters quasi, junge Frauen, aber natürlich auch häufig auch ältere Frauen, die Brustkrebs haben und bin immer auch froh, wenn man schon früh dafür quasi sensibilisieren kann, wie du selber auch sagst, weil es doch sehr häufig ist. Wir wissen schon, jede siebte, achte Frau in Deutschland bekommt Brustkrebs und es ist wichtig, dass wir über die Vorsorge informieren, dass wir informieren, was kann ich selber machen, wie kann ich selber auf meine Brust aufpassen, wann muss ich mich vorstellen, was ist auffällig, damit, wenn es so sein sollte und wirklich ein Brustkrebs da ist, dass der früh entdeckt wird und dann eben auch gut therapiert werden kann, weil es inzwischen wirklich so gute Therapien für Brustkrebs gibt, dass es in fast, ich würde mal sagen, bestimmt 85-90% heilbar ist, ja, zum Glück.
Und es ist ja wie mit vielen Krebsarten, je früher wir es erkennen, desto besser sind die Heilungschancen. Ne?
Genau, ja. Und Brustkrebs zum Glück gibt es eine gute Vorsorge, dass man da wirklich durch die Mammographie, durch die Mammasonographie, durch das eigene Tasten kann man wirklich die Brust, soweit man das sagen kann, kontrollieren, dass man doch häufig feststellt, wenn sich eine Veränderung bemerkbar macht.
Also ich gehe jetzt mal zurück zu dem Beispiel meiner Freundin. Also es war ja innerhalb von 4 Monaten, also von der letzten Vorsorgeuntersuchung. Dann hat sie es festgestellt oder gemerkt, da ist irgendwas, hat dann noch ein bisschen gewartet, weil in der Familie mit Zysten wohl das Problem und sie dachte, und das ging aber so rasend schnell. Also wenn man jährlich geht, ja, und wie oft soll ich Tasten dazwischen, dass ich dann dem Risiko aus dem Weg gehe oder sag ich mal, das frühzeitig erkenne.
Ja, also bestimmt viele Frauen fragen mich das auch, dass wenn ich immer frage, tasten sie denn selber, sagen sie, oh nee, ich bin ja bei Ihnen, sag ich ja gut, aber einmal im Jahr ist ja doch wenig. Ja. Und sie haben sie Sorge, was falsch zu machen oder das irgendwie nicht zu erkennen, aber ich sage immer, sie sind ja Profi für ihre eigene Brust. Also es ist einfach so, dass wenn man seine eigene Brust kennt und dann, ich denke immer einmal im Monat wäre gut, wenn man noch Periode hat, ist es immer gut nach der Periode, so 4-5 Tage nach der Periode ist der beste Zeitpunkt, weil das Brustdrüsengewebe ist ja reagiert auf unsere Hormonveränderung quasi. Ne? Dadurch, dass es ein hormonsensibles Gewebe ist, ist es um den Eisprung und vor der Periode am knotigsten, am drüsigsten und dadurch schwer zu beurteilen und auch
könnte
schmerzhafter.
Man denken, so,
genau, dann tastet
da ist
man
was.
Eher immer mal was. Deswegen ist es immer gut, man tastet nach der Periode. Okay. Oder wenn man was davor tastet, dann ist es gut, man wartet die Periode ab und guckt, ist es denn jetzt noch da oder hat sich's verändert? Und wenn es natürlich noch da ist und wächst, dann sollte man kommen. Also ich sage immer, wenn man wirklich einseitig einen Knoten tastet, der auch eher nicht wehtut, wenn sich die Haut verändert, ne, wenn plötzlich irgendwelche Dellen da sind oder wenn wenn die Brustwarze sich reinzieht, wenn Flüssigkeit oder gar Blut aus der Brustwarze kommt, das sind Anzeichen, dann sollte ich dann einfach zur Frauenärztin gehen und einmal abklären lassen, ist das auffällig? Gibt es Untersuchungen, die man machen muss? Oder ist das einfach wirklich etwas, was jetzt mit dem Drüsengewebe zu tun hat?
Und erkennst, du machst dann wahrscheinlich einen Ultraschall?
Wenn sie zieht, ich taste auch immer erst, lass mir es beschreiben, taste erst und dann gucke ich, macht man einen Ultraschall. Wenn Flüssigkeit aus der Brustwarze kommt, kann man die zum Beispiel auch einschicken, gucken, was sind da für Zellen drin und kann gegebenenfalls auch eine Mammographie. Das ist ja, dann geht man zum Radiologen.
Ja gut, das ist dann schon.
Und die haben quasi, dass man das in mit Röntgen strahlen die Brust quasi.
Einen Schritt weiter, ne? Weil sie beschrieb mir das so und sagte dann so, ich weiß nicht, wir waren noch keine Ergebnisse. Die nachfolgenden Untersuchungen waren dann schon, aber sie so, ich weiß nicht. Meine Frauenärztin, die hat schon so erschrocken geguckt. Die wusste das schon. Also seht ihr das am Bild oder an dem Ultraschall schon irgendwie an der Art, wie das sich darstellt.
Genau, also dass es das sein bei könnte. Allen bildgebenden Verfahren hast du quasi Kriterien, wo du einteilst, habe ich Hilfsmittel quasi, um zu schauen, sieht das dieser Herdbefund, den ich dann darstellen kann, eher gutartig aus? Sieht es aus wie eine Zyste, was du angesprochen hattest? Oder sieht es aus, gibt verschiedene gutartige, ich würde mal sagen, bestimmt 70-80%, je nach Alter, ist eher gutartig. Zysten, es gibt sogenannte Fibroadenome, es gibt Lipome, also dass die anderen Gewebe ja auch quasi sich zu einem Tumor ist ja nicht gut oder bösartig, das ist einfach nur die Umschreibung für eine Gewebeverdichtung. Und da kann ich schon sehen, sieht es eher aus, als ob das etwas Gutartiges ist oder sieht es eher jetzt so schwierig einzuteilen im Bild oder es gibt auch, da sieht man sofort, das sieht eher nicht gut aus. Und dadurch, dass es aber nur ein bildgebendes Verfahren ist, kann man immer erstmal sagen, gut, wir kontrollieren es. Wenn ich mir sehr sicher bin, es ist eine Zyste, kann ich sagen, gut, dann kontrollieren wir es erstmal. Ich sehe sie nochmal wieder in 2-3 Monaten. Wenn ich mir unsicher bin oder ich denke, das könnte schon jetzt wirklich was sein, dann nimmt man eine kleine Probe raus. Das ist eine Biopsie, genau, das kann ich auch machen. Das ist auch nicht so schlimm. Also es ist natürlich mit einer kleinen Spritze, mit einer kleinen Kanüle, aber man macht es unter lokaler Betäubung. Das heißt, man betäubt es lokal, den Pieks merkt man und ansonsten merkt man, dass es drückt. Aber es ist eigentlich ein gutes Verfahren, weil es natürlich minimal ist, kleine Gewebepröbchen quasi zu bekommen sind und die werden eingeschickt und untersucht.
Okay, und du kommst da über, also auch bei einer großen Brust, wenn der Tumor so ganz hinten sitzt, da kommst du mit der Spritze dran?
Also in der Regel klappt das. Man macht es unter sonografischer Kontrolle, also man guckt mit dem Ultraschall und kann dann quasi mit der Spritze dort eingehen, mit der Kanüle und dann Pröbchen holen. In der Regel klappt das schon.
Okay.
Ja. Nur, falls ich sage, gut, ich traue mir es nicht zu, gibt es ja immer die Brustzentren. Das ist also etwas, wo die häufig dann hingeschickt werden. Es gibt Zentren, die quasi nur das mit Untersuchung und Diagnostik der Brust quasi beschäftigt sind. Und da überweisen wir dann hin und die untersuchen es auch und machen dann gegebenenfalls auch diese Probenentnahmen.
Okay. Aber wichtig für dich ist dann, die Probe muss untersucht werden und dann kriegst du das Ergebnis.
Genau, dann kriegen wir das Ergebnis und dann besprechen wir es zusammen mit der Patientin, was rausgekommen ist. Wenn es gutartig ist, umso besser. Dann kann man es lassen oder aber falls es stört, kann man es ja auch herausnehmen. Aber dann ist man erleichtert natürlich, dass es keine bösartige Diagnose ist. Und wenn es ein Brustkrebs ist, dann gibt es immer erstmal nochmal verschiedene, dann wird es untersucht, dieses Gewebe. Was ist es denn ein Brustkrebs? Es gibt ja ganz verschiedene Arten an Brustkrebs, um dann die individuelle Therapie für die wieder einzigartige Frau quasi zu planen und ihr dann auch wirklich auf den Weg zu geben, was kommt auf dich zu, was muss man jetzt machen, damit man die besten Chancen hat, dass es eben einmal jetzt gut therapiert wird und auch nicht wiederkommt. Das ist ja immer das, dass ein Krebs ja auch quasi Absiedlung machen kann und immer die Gefahr ist, dass es später mal wiederkommt. Und auch dafür muss man eine gute Therapie haben, damit man die aktuelle Situation gut therapiert, aber auch in die Zukunft denkt und sagt, da wollen wir die Therapie machen, damit es eben später auch nicht wiederkommt.
Ja, weil da war ich total erstaunt, weil sie sagt, das ist der XY324. Ich sag jetzt Schwachsinn. Ja. Sie nannte irgendwelche Buchstaben und Zahlen. Und wie viele verschiedene Brustkrebsarten es gibt, ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, auch das zu bestimmen. Es gibt, wir teilen das einmal ein, je nachdem, wie aggressiv der wächst. Das heißt, bei der Freundin, wie du das beschrieben hast, wenn du sagst, man konnte quasi zusehen, wir wissen, dass das häufig bei jüngeren Frauen so ist, dass die sehr schnell wachsen sind. Also man guckt, Krebszellen sind ja eigentlich nichts anderes als entartete körpereigene Zellen. Das heißt, sie plötzlich sagen die sich, ich halte mich nicht immer an meine Regel, was ich bin, sondern ich breche einfach aus und fange an zu wachsen und wachse quasi in andere Gewebe rein und das ist das Gefährliche, dass die sich quasi entarten. Und je nachdem, wie doll die entartet sind, wenn die schon gar nicht mehr einen eigenen Ursprung haben und sehr hoch entartet sind, sagen wir, das ist ein G3-Tumor, also sehr aggressiv. Und die weniger entarteten sind quasi, die etwas weniger aggressiv wachsen und auch nicht so schnell wachsen. Also man prüft, wie schnell wächst diese Tumorart. Dann schaut man, was hat die denn an ihrer Oberfläche der Krebszellen quasi für Rezeptoren.
Es genau, gibt, diese Rezeptoren, auch jetzt geworden, diese genau.
Hormonrezeptoren, also sprich der Rezeptor auf Östrogen und Progesteron an, hat er da Rezeptoren, die quasi durch Hormone noch mehr wachsen. Mhm. Es gibt noch so einen anderen, das nennt sich HER2-neu, das ist auch ein Wachstumsfaktor, ob auch der, wenn er ganz viele Ausprägungen davon hat, dann wächst er eben auch schnell. Mhm. Oder es gibt auch die quasi triple-negativ, also die haben gar nicht diese Rezeptoren, die wachsen weder auf Hormone noch auf diesen HER2-neu. Das heißt, die brauchen wir eine andere Therapie. Also die brauchen eigentlich alle verschiedene Therapien quasi. Und das wird geplant, je nachdem, wie dieser Tumor aussieht von seiner, von seiner Beschaffenheit.
Das heißt, du bekommst dann das Ergebnis, siehst dann, welche Art von Tumor das ist. Und besprichst du dann auch die weitere Therapie?
Genau, ich erkläre ihr schon mal, was drauf, was auf sie zukommen wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es ist aber inzwischen so, dass man nicht jeder so seine eigene Suppe kocht quasi mit der Patientin, sondern es ist am besten wirklich, man ist angebunden an Zentren, die sehr viel Erfahrung mit dem Thema haben, die sich laut Leitlinie, es gibt ja eigentlich für diese ganzen großen Erkrankungen, die viele Frauen oder auch generell viele Menschen betreffen, immer Leitlinien, die laut Studienlage, laut aktueller Therapie quasi die bestmöglichste Therapie empfehlen. Daran halten wir uns. Mhm. Und das heißt, ich überweise sie dann ans Brustzentrum oder an das Krankenhaus, wo auch dann die Therapie stattfindet. Und dort finden sogenannte Tumorboards statt. Das heißt, da kommen alle Spezialisten, die Operateure, die Onkologen, das heißt, die eventuell auch die medikamentöse Therapie, die Strahlentherapeuten, es gibt ja auch eine Bestrahlung eventuell, die setzen sich alle zusammen. Die Pathologen, die das Gewebe untersucht haben, auch. Und die besprechen zusammen, das liegt vor, so alt ist die Patientin, das bringt sie mit an Vorerkrankungen, an Voraussetzungen und was können wir ihr an bester Therapie empfehlen. Und das wird mit der Patientin besprochen und dann sagt sie entweder, ja, da mache ich mit, super. Ich bin also nicht super, aber ich bin einverstanden, ich möchte das alles gehen den Weg. Oder natürlich darf sie auch immer mit selber entscheiden, wenn sie sagt, das und das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen, dann muss man gucken, was kann man mit der Patientin, welchen Weg kann man gehen. Aber so läuft es eigentlich ab.
Ja, muss ich mal durchatmen.
Das ist viel Information, ja.
Vor allem, nee, es ist einfach, auch wenn man jemanden begleitet hat oder vielleicht selber betroffen war schon, also auch so viele verschiedene Geschichten schon gehört. Die eine hatte nur Bestrahlung oder die andere hat gesagt, ich mache die OP und den Rest können die mich mal so, ne? Also die war total gegen Chemo und ja, es ist so und muss sagen, dass viele, auch meine Freundin, erstmal mit diesen ganzen Informationen so überfordert war. Und was ist jetzt der richtige Weg und was nicht? Ja, inwiefern gehst du damit in die Beratung rein? Oder gibst du wirklich nur, oder die Zentren, je nachdem, Plan A oder Weg A, B, C, jetzt entscheiden sie mal.
Also man versucht schon, wir wissen, was das für eine Ausnahmesituation ist für die Frauen. Ne? Das ist natürlich etwas, das ist ja eigentlich wirklich ein Schock und man ist erschüttert in seinem Alltag und Leben und plötzlich kriegt man so eine Diagnose vor den Latz geknallt, im wahrsten Sinne des Wortes und ist erschüttert in dem Selbstvertrauen in den Körper und plötzlich steht ja auch so eine Bedrohung da. Ne? Wie weit geht es hier um Leben und Tod quasi? Das ist ja schon etwas, was erstmal verdaut werden muss und man hat nicht so viel, also man muss erstmal sagen, es ist meistens gar kein Notfall. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit zu überdenken. Man muss jetzt nicht von heute auf morgen die Entscheidung, aber natürlich sollte man das zeitnah in die Wege leiten. Und es gibt immer sogenannte Breast Care Nurses. Das sind also Frauen, die etwas begleiten, die auch die Frauen da helfen auch, ne, diesen ganzen für ganzen Termine und die was als plötzlich auf einen Zug kommen quasi.
Ja, weil genau, das wäre ihr für sie total wichtig gewesen.
Genau, dass
das
man einfach so ein bisschen die Möglichkeit hat, da jemanden an die Hand zu nehmen, die Termine hilft zu vereinbaren, die guckt, was muss ich denn für Überweisungen, was muss ich denn noch bedenken, ne, Rezepte und was ich plötzlich da alles bekomme, dass ich ein bisschen Unterstützung bekomme. Es gibt auch die Möglichkeit der Psycho-Onkologie-Therapie mit ins Boot zu holen, also jemand, der auch so ein bisschen die Seele noch mit begleitet, ne, dass die plötzlich da geschockt ist durch die Diagnose und man funktioniert ja immer erst und macht alles quasi, aber dass man auch so ein bisschen auch mal weinen darf, auch mal trauern darf, auch mal erstmal ein bisschen verarbeiten darf, aber wir versuchen schon so viele Gesprächsmöglichkeiten für die Patientin zu bekommen, damit sie ihre Fragen stellen kann, das ein bisschen sortiert kann und da sich auch gut informiert fühlt für das, was sie da zu bewältigen hat.
Also diese Breast Cancer Nurse?
Breast Care Nurse.
Ah, also, Breast Care Nurse.
Genau.
Mhm. Also, wenn ich das google in Deutschland und Umgebung, dann kriege ich das einfach angezeigt?
Theoretisch ganz häufig, viele Brustzentren haben das. Die haben eine Breast Care Nurse oder vielleicht auch zwei, die quasi mit eingeschaltet wird, wenn die Patienten sich im Brustzentrum vorstellen.
Mhm. Weil ich weiß, sie war da auch so in so einer Schockstarre und wie gesagt, diese ganzen Informationen und willst du diese OP-Variante oder das, ja, das war einfach sehr, sehr viel und da finde ich sowas total spannend, weil ich kenne, also war auch mal in einer Situation, jetzt nicht mit Krebs, aber wo es mir nicht so gut ging und man ist dann in so einer Starre und so Menschen, die einen dann begleiten oder Termine ausmachen oder sagen, das ist jetzt wichtig oder das musst du ausfüllen, auch mit dem Arbeitgeber und so, diese ganzen Geschichten
genau,
zu klären.
Die Arbeitsunfähigkeit und ne, man hat eventuell ja auch einen Grad der Behinderung, darf man beantragen, gibt es auf jeden Fall viel an Informationen, wo man sich erstmal reinfinden muss.
Ja.
Es gibt aber auch sehr gute Informationsseiten, ne, der Krebsinformationsdienst, dann gibt es teilweise inzwischen auch schon so digitale Gesundheits- Apps. Also es gibt diese Pink-App für Frauen mit Brustkrebs, die man auch verschrieben bekommt auf Rezept. Also viele Möglichkeiten, sich zu informieren, Selbsthilfegruppen. Also es ist immer gut, wenn man sich Informationen einholt und ja auch so mit anderen Betroffenen spricht, um zu wissen, was steht mir zu, wo kann ich Unterstützung auch holen, auch ja, hinterher in die Rehabilitation zu gehen. Es gibt also viele Möglichkeiten, um über diese besondere Zeit quasi sich Hilfen einzuholen.
Ja, ich denke, drüber zu sprechen, ne?
Ist auch schon
wichtig.
Mal hilfreich. Ja.
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 Mhm.
Ja.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich war erstaunt darüber, dass es dass bei meiner Freundin erst die Chemo und dann die OP durchgeführt wurde. Mhm. Man denkt ja eigentlich, oh, schnell raus das Ding, erstmal direkt OP und dann gucken wir mal weiter. Ja. Wieso ist das so?
Ja, sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Früher war es ganz häufig so, dass man immer erstmal die Operation gemacht hat und dann hinterher, je nachdem, ob sie indiziert war, die Chemotherapie und gegebenenfalls Bestrahlung. Heute ist es ganz oft, ist das Regime gewechselt worden, dass man die Chemotherapie, wenn man sie benötigt, und bei deiner Freundin war bestimmt ausschlaggebend, dass sie so jung war und dass es sehr aggressiv zu sein war,
aggressiver,
dass man dann sagt, diese Tumore sprechen natürlich gut auf eine Chemotherapie an, weil immer wenn etwas sehr, sehr schnell wächst, spricht das meistens auf die Chemotherapie gut an. Und wenn man es davor macht, hat man einmal natürlich kann man den Erfolg sehen. Mhm. Man macht ja sonografische Kontrollen, guckt, wie verhält sich der Tumor. Mhm. Ganz häufig kann es sein, dass die quasi unter der Chemotherapie verschwinden und man dann natürlich eine viel kleinere OP machen muss. Nicht mehr der
Ach
ganze
so, dass man nicht, so viel wegnehmen muss.
Nicht mehr so viel wegnehmen muss.
Ah, okay.
Ja, man legt aber vorher, bevor man quasi die Chemotherapie beginnt, markiert man dieses Areal, dass man auf jeden Fall noch dieses Areal findet, falls man vielleicht auch gar nicht mehr
Bild gibt. Da waren Clips drin.
Genau, da sind, genau, da sind kleine Clips drin. Die operiert man auf jeden Fall noch raus, dass der Pathologe dann auch, trotz man vielleicht nicht mehr was sieht, trotzdem das Gewebe untersucht und schaut, sind da noch Reste. Und wenn natürlich dann nichts mehr zu sehen ist, ist das natürlich eine tolle Rückmeldung auch für die Patientin, wie wertvoll die Chemotherapie war, wie gut sie gewirkt hat. Weil sie hat ja dann nicht nur auf diesen Tumor, sondern sie hat ja generell auch im Körper gewirkt. Also das heißt, wenn da schon Brustkrebszellen waren, die eventuell auch da schon rumzirkuliert sind, hat es die ja auch mit erwischt.
Mhm.
Und das ist eine gute Information, deswegen hat man das inzwischen vor die OP gesetzt.
Verstehe.
Dann häufig die OP. Und was dann auch ist, falls der nicht so gut drauf angesprochen hat, kann es sein, dass man danach auch nochmal eine Chemotherapie
noch
oder nochmal
ne,
andere Therapien empfiehlt, damit man nochmal die Krebszellen, die eventuell dann noch sind, eben auch noch erwischt.
Ja, bei ihr war es die Bestrahlung dann danach nochmal.
Genau.
Aber gibt es verschiedene Operationsformen? Ich würde mir denken, so, mach alles raus. Was weg ist, ist weg.
Ja, ja.
Aber Bei ihr zum Beispiel war das wirklich überhaupt nicht empfohlen, sondern wirklich nur ein Teil, also dieser Teil wurde
genau.
dann.
Genau, das ist auch die häufigste OP, dass man eigentlich den Bereich, wo der Tumor sitzt, herausnimmt, also der Tumor natürlich an sich und noch Gewebe, ein bisschen Gewebe drumherum, weil man braucht die Sicherheit, dass an den Rändern quasi von dem OP-Gebiet nichts mehr ist. Mhm. Also das muss tumorfrei sein. Und ganz häufig nimmt man ja noch, das hast du bestimmt auch schon gehört, die Lymphknoten in der Achselhöhle.
Richtig, das war auch einer betroffen.
Genau. Auch und früher hat man ja, das sind ja schon viele Lymphknoten auch in der Achselhöhle, die hat man früher alle rausgeräumt, hat dadurch aber viele Probleme im Arm bekommen, dass der immer, der Lymphstau war, ist geschwollen, hat sehr wehgetan. Inzwischen ist das gar nicht mehr empfohlen, sondern man macht eine sogenannte Wächter-Lymphknoten-Biopsie. Das heißt, man spritzt in den Tumor ein radioaktiv markierte Substanz am Vortag, die verteilt sich dann über diese Lymphbahn und der sogenannte Wächterlymphknoten ist quasi der, der als am nächsten zum Tumor sitzt und der die ganze Zeit diese Zellen vom Tumor abbekommt und den nimmt man raus in der OP und wenn der frei ist, dann sind die Lymphknoten dahinter eben auch frei, dann muss man nicht nochmal entfernen. Also das ist das, was man eigentlich macht, den Tumorbereich und diesen Wächterlymphknoten.
Aber wieso holt man das nicht einfach komplett raus und dann dann ist man auf der sicheren Seite? Warum macht man das nicht?
Es hat sich herausgestellt, einmal ist das natürlich auch eine ästhetische Frage. Ne? Stimmt, für viele Frauen, es ist ja schon auch eine weibliche Form und eine weibliche Identifikation, die mir dann einen Teil meiner Weiblichkeit nimmt, wenn ich einfach mal so sage, nehmen wir die Brust ab. Viele mögen das nicht, was verständlich ist. Und man hat herausgefunden, dass man, wenn man die Brust dran lässt, wie auch bei deiner Freundin auch, eine Bestrahlung hinterher macht auf diese Brust und gegebenenfalls auch Lymphabflusswege. Das muss man auch wieder entscheiden, je nach Befund. Und dann, wenn man die Brust dran lässt, den Tumor entfernt, im Gesunden entfernt und bestrahlt, hat man die gleiche Sicherheit, als wenn man die Brust abnehmen würde. Also man hat keine höhere Sicherheit, wenn man die Brust abnimmt.
Okay.
Es ist nur so, dass man die Bestrahlung hinterher eben noch empfiehlt und auch durchführt. Mhm. Und dann muss man die Brust nicht abnehmen.
Okay. Die hat zwar auch Risiken natürlich, ne? Also so eine Bestrahlung ist ja auch nicht so ohne mit den Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen, die man jetzt noch gar nicht weiß. Wie zum Beispiel Herzprobleme und sowas. Ne?
Genau, man muss natürlich, es wird vorher geplant, von den Strahlentherapeuten wird vorher natürlich auch genau eingezeichnet, wird auch im CT geplant, wo bestrahle ich, dass ich natürlich nicht zu viel bestrahle, immer nur ganz kurz und natürlich diese wichtigen Organe, Lunge, Herz, versuche natürlich so wenig wie möglich mit zu beteiligen.
Ja.
Natürlich ist es, hat jede Form von Therapie hat auch Nebenwirkungen. Aber zum Glück sind auch diese Strahlentherapieformen inzwischen so dosiert, dass sie wenig Nebenwirkungen haben. Mhm. Die Frauen sind ein bisschen müde. Lokal kann es natürlich Rötungen, ne? Die Haut ist trocken und sie kriegen dann von dem Strahlentherapeuten die Pflege, also einfach Tipps, wie sie während der Bestrahlung auf die Haut achten. Und in der Regel klingen diese Beschwerden relativ schnell wieder ab.
Schön, ja. OP hatten wir, dann nicht Chemo. Gibt es da auch wahrscheinlich angepasst an den Tumor natürlich?
Genau,
ne?
Man schaut, wie aggressiv er ist, wie schnell wächst er, was hat der für Rezeptoren in der Oberfläche, was passt an Chemotherapie. Es gibt auch sogenannte Antikörpertherapien, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Brustkrebs zu therapieren. Und was wichtig ist, dass wenn diese Hormonrezeptoren, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wenn die positiv sind, bekommt man auch immer noch also nach OP, nach Bestrahlung, nach Chemotherapie auch noch eine sogenannte antihormonelle Therapie, damit man diesen Wachstumsfaktor dem Tumor auch noch nimmt.
Genau, ist diese Spritze in den Bauch oder sind, was anderes?
Das ist okay. Genau, das ist wahrscheinlich die Antikörpertherapie, sondern das ist eigentlich eine Tablette, die man nimmt, diese antihormonelle Therapie. Und in der Regel über 5 bis 7 Jahre. Tamoxifen ist so das bekannteste. Das ist ein Antiöstrogen quasi, der setzt auf diese Rezeptoren an und verhindert, dass quasi Krebszellen ansetzen können.
Verstehe.
Und das ist eine Tablette, die man eben über mehrere Jahre dann noch nimmt.
Aber ist auch intensiver Eingriff so in den Hormonhaushalt, ne? Aber wahrscheinlich immer noch besser, als wenn man...
dass es wiederkommt. Wir wissen, dass es wirklich sehr wirksam ist, damit es eben nicht wiederkommt.
Ja.
Aber ja, es macht bei jungen Frauen so ein bisschen was wie Wechseljahrsbeschwerden.
Wow, okay.
Ja.
Wenn ich jetzt als Patientin gesagt bekomme, eine Chemo ist notwendig, ich glaube, viele Frauen haben am meisten Angst, wahrscheinlich, sag ich mal, den optischen Aspekt. Gar nicht mal so, dass es ihnen schlecht geht, sondern fragen dich die Patientinnen auch, verliere ich da jetzt meine Haare?
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne, dass der Haarverlust.
Hat man, ist der gegeben?
Also ganz häufig, das, ne? Ja. Es ist doch so, dass ganz häufig bei bestimmten Chemotherapien die Haare auch ausfallen. Ja, es gibt so Versuche, dass man zum Beispiel mit so Kältehauben dem vorbeugen kann, aber ganz häufig fallen die Haare aus. Und ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ja etwas, was unserem Schönheitsideal, jetzt auch wir Frauen mit den Haaren, machen wir ja schon viel, damit die irgendwie gut aussehen. Und das ist etwas, was schon auch, glaube ich, wieder mal so ein sichtbares Zeichen ist, wo viele dann doch auch erstmal drunter leiden.
Ja.
Und aber auch da häufig durchgehen, dann daran quasi wachsen. Und das Gute ist, dass die hinterher wirklich gut nachwachsen. Mhm. Und dann ist es auch mal goldig, wenn die dann in die Nachsorge kommen. Das sind ja in sehr enger Nachsorge. Mhm. Alle 3 Monate sehe ich sie. Und dann wachsen die Haare langsam wieder nach, wachsen auch wieder dichter nach. Und dann haben sie so schöne Kurzhaarfrisuren. Und dann kommen sie dann wieder nach. Ja.
Also meine Freundin hat es tatsächlich probiert mit der Haut. Es war eine Tortur und hat auch nur bedingt was gebracht. Aber sie hat es probiert. Mhm. Es ist auch wirklich nicht alles ausgefallen.
Okay.
Mhm. Aber sie hatte eine schöne Perücke sich geholt. Es sah auch toll aus.
Weil
sie ist ein Langhaarmädchen, sagt sie immer. Und es war ihr wichtig, einfach nicht sich komplett zu verändern. Und man hat, also wenn man sie nicht kennt,
dann sieht man es gar nicht. Ne?
Ja, da kann man vielleicht mit Mut zusprechen, den Frauen.
Absolut, genau. Es gibt schöne Perücken inzwischen.
Heutzutage ist es wirklich viel, viel einfacher geworden. Auch über Online und Übersee kriegt man wirklich
schöne Perücken.
Ja, total.
Ja, das stimmt. Wenn man es nicht weiß, dann wird man es gar nicht vermuten.
Und mittlerweile wachsen sie nach und jetzt hat sie Extensions drin. Also es gibt Möglichkeiten, sich da irgendwie optisch zu helfen. Ja. Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, so die Nachsorge. Wenn ich jetzt diese ganze Tortur hinter mir habe, ist alles gut gegangen. Bleibt ja trotzdem die Angst.
Genau, das ist schon auch ein großes Thema, ne, dass man, wenn man erstmal da körperlich durchgekommen ist und funktioniert hat und alles ertragen hat und auch alles wirklich toll so gut überstanden hat und auch mit dem sozialen Umfeld, ne, meistens ist man ja doch, es ist auch sehr, sehr wichtig, Familie, Freunde in der Zeit, dass man sich da Hilfe einholt und da gut durchkommt. Und dann ist es schon so, dass häufig diese Angst, dass es wiederkommt, diese Angst, ne, ist da wieder was und ich traue mich ja noch gar nicht zu tasten und das merke ich sehr, sehr stark. Und deswegen ist es wichtig, auch die Nachsorge alle 3 Monate in den ersten 3 Jahren sehe ich sie. Und dann macht man eben auch, bespricht man, wie geht es noch mit der Therapie? Was merkt man vielleicht noch an Nebenwirkungen, auch durch die vorhergehende Therapie? Gibt es doch auch durch die Operation irgendwie Lymphstau in den Armen? Was kann man machen? Krankengymnastik, Lymphdrainage? Gibt es irgendwas, was man an Unterstützung machen kann für die Nebenwirkungen? Und macht natürlich dann gegebenenfalls einen Ultraschall. Mhm. Einmal im Jahr sollte man zur Mammographie weitergehen. Also da ist man in engerer Nachsorge und auch in Rehabilitation, dass man auch da hingeht und sich nochmal wieder so ein bisschen auch austauscht, ne, mit anderen Betroffenen und auch so ein bisschen Zeit nimmt und auch der Seele dann den Raum gibt, erstmal zu begreifen, was habe ich denn hier gerade geschafft. Auch da wieder ins Arbeitsleben zurück langsam gehen. Ne?
Das
ist
Alltag,
auch
etwas,
der Alltag, der ja manchmal auch wieder wichtig ist und auch dann hilfreich ist. Ne? Man sagt, ich möchte auch wieder ein Stück Normalität jetzt wieder haben.
Ja.
Aber schaffe ich das? Ne? Bin ich noch sehr müde? Bin ich noch sehr erschöpft? Fange ich vielleicht erstmal so langsam mit der Wiedereingliederung ein? Also da muss man dann gucken, wie was ist denn wieder für die Frau der beste Weg?
Und ich glaube, da geht auch jeder total unterschiedlich durch. Ne? Auch mit den Nebenwirkungen der Therapie oder ja, es gibt Frauen, die sind danach, also ihr ging es Gott sei Dank relativ gut, war mal erstaunt. Und ist dann auch wieder schnell ins Arbeitsleben zurück. Aber ich glaube, da gibt es Menschen, die brauchen da länger, ne?
Absolut. Ne, da muss man wirklich gucken, wie klappt das? Wie kann ich das mit meinem Arbeitgeber sprechen? Kann ich erst langsam wieder einsteigen? Kann ich von zu Hause arbeiten? Brauche ich doch noch eine Pause? Gegebenenfalls muss ich mir etwas anderes suchen. Wie bin ich da wieder einsetzbar? Was tut mir gut? Ja, muss man dann schauen, wirklich was passt jetzt zu mir.
Es ist so eine Diagnose, so ein Wort, aber es sind so 1000 verschiedene Arten und Wege und Therapieformen. Also ein wirklich tiefes Feld.
Ja, an es betrifft sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, es ist gut, sich zu informieren. Und was jetzt auch da jetzt, finde ich, hier rauskommt, weil das, wie wichtig die Vorsorge eben ist.
Davon, dass man wirklich,
dass man wirklich regelmäßig geht zum Mammographie-Screening ab 50, dass man seine Brust doch regelmäßig abtastet und kennt, um wenn dann doch die Diagnose, dass man sie, wenn dann früh entdeckt und gut zu therapieren ist.
Ja. Aber wir sagen mal, Prävention ist das beste Mittel. Gibt es Dinge, Dinge, die ich tun kann, um, sage ich mal, das Risiko zu verringern, dass ich überhaupt an Brustkrebs erkranke?
Wir wissen, es gibt Risikofaktoren. Zum Beispiel, wenn man familiär gehäuft quasi in der Familie, ne, wenn man sieht, da ist jetzt irgendwie die Mutter hatte Brustkrebs, die Oma oder die Tante, dann muss man ein bisschen hellhörig werden und schauen, falle ich denn in so ein von meiner familiären Belastung quasi in eine Kollektiv, wo ich sagen, schauen muss, gibt es eine genetische Vererbung? Da gibt es extra humangenetische Institute quasi, die dich da beraten und gucken, gibt es da eine Möglichkeit, um herauszufinden, hast du ein extra Risiko? Das ist auch nochmal ein großes Thema, aber das ist erstmal im Hinterkopf, dass man schaut, ist in der Familie jemand betroffen? Und dann, was kann ich selber tun, ist einmal wieder gesund leben, auf wenig Übergewicht. Also wir wissen, Übergewicht ist ein Risiko.
Tatsächlich?
Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema. Sport ist präventiv auch wieder, die gesunde Ernährung.
Das fällt
immer wieder darauf zurück, wie gut es ist, wenn man ein bisschen auf sich achtet. Ja. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir wissen, dass man das beeinflussen kann. Übergewicht. Auch da, ne, Rauchen ist ein großes Thema.
Ja, klar, ja.
Auch das ist ein Risiko. Also vom Lifestyle her ist es immer gut, dass man gesund lebt. Und natürlich ist das kein Garant und gibt auch die, die wirklich total gesund leben zu bekommen. Trotzdem, aber man kann versuchen, sein Risiko zu minimieren.
Mhm. Also die klassischen Sachen wieder. Also jetzt nicht irgendwie Sauna, weil die Hitze.
Nein, um Gottes Willen.
Dinge, die man tun kann, Kräuter. Oder, nee, das ist wirklich nur gesund.
Gesund leben, genau. Gucken, gibt es in der Familie eine Belastung? Und und ab einem bestimmten Alter eben die Vorsorge wahrnehmen.
Ja. Ja, muss man erstmal durchatmen.
Ja, stimmt. Geht mir auch so.
Ja, ich glaube, wir haben so die wichtigsten Punkte mal angesprochen. Das ist natürlich ein tiefes Thema und ich glaube, jede Frau hat da individuell vielleicht auch mal ihre Fragen an dich oder ihre Ärztin oder Arzt. Ja,
das muss man auch. Das ist auch, da gibt es so viel zu fragen. Es gibt so viel Information dazu. Und dann am besten wirklich an die Frauenärztin wenden, wenn man dann nochmal tiefer Informationen möchte. Mhm. Ja, es ist abendfüllend quasi.
Ja, das glaube ich. Gibt es aber irgendwie im Internet oder so irgendwelche Seiten, wo man, ja, so wie eine, weiß ich nicht, für Alkoholiker gibt es ja dann, wo man sich melden kann oder Hotlines.
Also es gibt auch da Frauenärzte im Netz, ist wirklich eine gute Seite, wo man nachgucken kann. Es gibt Leitlinien onkologie.de, da kann man auch wirklich sich gut informieren, auch in verständlicher Sprache. Krebsdienst.de, also es gibt einige gute informative Seiten, wo man sich sachlich und einfach erklärt oder einfach verständlich erklärt informieren kann.
Ja, wenn man erstmal nur mal so gucken möchte.
Genau,
ne?
Wenn man einfach interessiert ist und auch quasi auf sich achten möchte.
Ja. Na gut, dann schließen wir mal mit diesem schweren Thema heute ab. Aber ich denke, es war sehr informativ, weil ich weiß aus eigener Erfahrung jetzt, auch als begleitende Person, dass man dann doch erstmal viele Fragezeichen hat und ich glaube, ein paar konnten wir damit hoffentlich beantworten.
Das hoffe ich auch.
Genau. Ich bedanke mich.
Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, Nadine.
Gerne. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
Genau. Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke aktivieren und den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und werdet per Push-Nachricht informiert.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.